Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Ja, lieber Paul.
Hallo Susanne.
Wir sind wieder zum Spazierengehen versammelt.
Ja.
Diesmal geht es zu Sternen, aber ganz besonderen.
Es geht zu ganz besonderen Sternen. Es heißt ja immer so, ja, der Sternenhimmel erscheint uns unveränderlich schön, fast unveränderlich eben. Andererseits ist es eine Lebenserfahrung, dass Dinge veränderlich sind. Warum eben nicht auch Sterne? Und da gibt es eben eine ganze Klasse von Sternen, die sogenannten Veränderlichen. Es gibt sehr, sehr viele davon und es gibt auch sehr viele verschiedene Typen. Und genau deshalb wollen wir mal ein bisschen dieses Dickicht der veränderlichen Sterne heute ins Visier nehmen. Da gibt es ja ein paar sehr prominente Vertreter, die schon sehr früh beobachtet wurden. Also, dass Sterne nicht immer gleich hell scheinen, das ist ja schon sehr früh aufgefallen.
Genau. Wenn man heute guckt, gibt es so viele verschiedene Klassen und Typen, dass man echt die Übersicht verliert. Ich habe das mal versucht und habe auch die Übersicht verloren. Es sind über 50. Unterschiedliche Typen und Klassen, die dann normalerweise nach dem ersten oder typischsten Objekt dieser Klasse benannt sind. Und die heißen dann so ähnlich wie RR Lyrae und Delta Scuti und FU Orionis und V Serpentis. Und
also es gibt
wollen
immer so.
Wir nicht alle aufteilen. Wie man die benennt, darüber können wir noch reden. Aber die ersten, die man gefunden hat, oder der erste, den man gefunden hat, das ist nicht ganz klar, da kommen zwei in Frage. Ist einmal einer, den man vielleicht schon in der Antike gesehen hat, weil das ein heller Stern ist, den man mit dem bloßen Auge halt gut sieht. Das ist der Allgäu.
Im Perseus.
Das ist und der Perseus ist ja auch, wenn man sich so Sternbildfiguren anguckt, öfter mal als das Haupt der Medusa dargestellt. Also der Perseus, griechischer Held in der Sternbildgeschichte, rettet er die Prinzessin Andromeda, hat aber praktischerweise vorher die Medusa erschlagen.
Und das Gorgonenhaupt, das wendet er dann an, weil jeder, der Medusas Gesicht gesehen hat, ist zu Stein erstarrt. So wird dann Zethus das Ungeheuer dann besiegt und die Andromeda befreit. Das ist ja so die Sagengeschichte. Kann das denn sein, dass dieser Stern Beta Persei, bekannt als Algol, andere sagen auch Teufelsstern, weil er so
schwackerte. Dämonenstern,
ja, dass dieser Stern wirklich auch namensgebend war. Man hatte ja keine Ahnung über die Physik dahinter und dass ein Stern von allen anderen, einer ist da, der flackert. Und den Perseus sieht man ja einen Großteil des Jahres über, weil er so auf der Nordhalbkugel so prominent ist. Den sieht man im Grunde, es ist ein Herbststernbild, aber sieht man schon ab Sommer und dann bis eigentlich weit ins Frühjahr rein. Und das heißt, der ist auffällig und der Stern ist auffällig. Wenn man das also schon gesehen hat, dass der flackert, könnte dann quasi das mit der Medusa ein bisschen sogar daherkommen?
Das ist eine nicht ganz belegbare Spekulation, genau die.
So ist das mit Spekulationen.
Genau, weil der Name Algol, ganz viele Sternnamen und Algol auch, sind ja arabischen Ursprungs. Und Algol geht zurück auf, bestimmt falsch ausgesprochen, sowas ähnliches wie Ras Al Ghul. Mhm. Und das heißt der Kopf des Dämons.
Ah.
Und auch hebräisch, in der hebräischen Tradition, der Kopf Satans kommt wohl auch vor. Und da könnte man meinen, dass die Leute in der Antike oder in der arabischen Tradition, vielleicht ein bisschen später, eben gesehen haben, dass der seine Helligkeit ändert, was man ja mit bloßem Auge, wenn man genau hinguckt, sehen kann.
Ja.
Und dann das ungute Gefühl hatten, dass was nicht stimmt.
Das stimmt was nicht. Ja, genau.
Weil ja eben, wie du schon gesagt hast, unveränderliche Sterne, naja, und der eine ist es halt irgendwie nicht.
Mhm.
Und deswegen könnte der ja als Widerspruch zur Unveränderlichkeit des Fixsternhimmels zu diesem Namen gekommen sein. Es gibt aber keine antike Beschreibung, die sagt, oh, guck mal, der verändert seine Helligkeit.
Mhm.
Also ganz so direkt ist es nicht. Aber der Name könnte halt darauf hindeuten. Die Variabilität beschrieben worden ist 1666 das erste Mal.
Und
damit ist er die Nummer zwei.
Ja, der ist die Nummer zwei. Aber trotzdem bleiben wir gerade mal bei dem, weil wir ihn gerade jetzt besprechen. Ein gewisser John Goodrich hat 1783 dann sogar mal genauer hingeschaut, ob der sich halt systematisch ändert. Ob der einfach nur, also flackern heißt ja nicht, dass wir einfach da hingucken und der zwinkert, so wie manche Sterne in der klaren Nacht blinzeln, einfach weil die Luft turbulent ist. Das ist nicht die Veränderlichkeit, die wir hier meinen. Ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, sondern wir meinen eine Veränderung, die über Tage, Monate und vielleicht sogar Jahre geht. Das heißt, ein Stern wird mal heller, vielleicht sogar ziemlich schnell heller, verharrt dann auf eine Weise auf dem Niveau und wird dann wieder schwächer. Oder es ist mal ein kurzes Maximum oder es ist eine kurze Delle in seiner Helligkeit. Das sind ja so die Dinge, über die wir reden.
Genau.
Und Algol ist, glaube ich, so alle 2,7 Tage kann man den sehen, dass der ein Minimum hat. Und das geht wirklich nach dem Uhrwerk. Und dieses Uhrwerk können wir ja schon mal aufdröseln und sagen, was denn das für eine Art, das ist nämlich eine Art, warum Sterne ihre Helligkeit ändern können.
Genau, das ist eine Art, die mit dem Stern selber eigentlich gar nichts zu tun hat. Also der Stern selber wird gar nicht heller und dunkler, aber das sind zwei. Im Fall von Algol sind es eigentlich sogar drei, aber der dritte hat nur bei dem Bonner Astronomen Agelander mal kurzzeitige Verwirrung gestiftet. Er hat aber mit der Helligkeitsveränderung an sich nichts zu tun. Das sind zwei Sterne, die sich gegenseitig umkreisen und die sich bei der Umkreisung, das liegt einfach an der Sichtlinie, wie wir drauf gucken auf das System, gegenseitig bedecken.
Das ist so eine Art Finsternis, also wie wenn von der Erde aus gesehen die Venus mal vor der Sonne herläuft und es, oder natürlich noch viel besser bei einer Sonnenfinsternis der Mond vor der Sonne, dann gibt es auch einen dramatischen Helligkeitsabfall. Aber in dem Fall sind ja zwei leuchtende Körper beteiligt. Das ist ja ein Stern und ein anderer Stern.
Genau.
Also ich kann mir das dann so vorstellen, dass das Licht der beiden Sterne sich normalerweise addiert und zufällig, die müssen ja dann sehr eng beieinander stehen, wenn alle 2,7 Tage da der eine Stern vor dem anderen herzieht. Dann wird der eine Stern von dem anderen bedeckt oder der eine steht vor dem anderen. Wie ist das genau da?
Genau, die sind echt nah zusammen, diese beiden. Der Abstand ist nur 6% des Abstands Erde-Sonne. Also richtig, richtig nah zusammen und umkreisen sich deswegen eben in diesen knapp drei Tagen, 2,86 Tagen. Und dann, weil wir von der Kante oder fast von der Kante auf das System gucken, schiebt sich von uns aus gesehen der eine vor den anderen. Und dadurch ist der andere ja abgedeckt. Und wir sehen nur noch einen. Und das ist insgesamt weniger hell, als wenn wir beide zusammen sehen würden.
Kann das auch sein, dass einer von den beiden Sternen der deutlich hellere ist und wenn der Schwächere davor steht, dann ist das auch ein bisschen weniger?
Das ist in dem Fall bei Algol sogar sehr extrem. Der eine Stern hat eine Leuchtkraft von 182 Mal der Leuchtkraft der Sonne.
Wow.
Und der andere nur von 7 Mal der Leuchtkraft der Sonne. Das heißt,
was auch noch eine Menge ist.
Was auch noch eine Menge ist.
Ja, gut, der ist 90 Lichtjahre entfernt und mit bloßem Auge zu sehen. Also muss das schon ein helles System sein, auf jeden Fall.
Und am Anfang etwas überraschenderweise, wenn man an Sternphysik denkt, ist tatsächlich der weniger leuchtkräftige der größere. Der hat nämlich den dreieinhalbfachen Radius der Sonne und der leuchtkräftigere den zweieinhalbfachen. Wenn sich also der weniger leuchtkräftigere, der auch weniger Masse hat, vor den leuchtkräftigeren schiebt, dann habe ich natürlich den größten Effekt. Und das ist ein ziemlich tiefes Minimum, ja, das man halt sehen kann. Und dass es auch die andere Variante gibt. Der leuchtkräftigere ist noch zu sehen und ist vor dem weniger leuchtkräftigen. Das gibt's auch. Aber während
das ist ein neuer Typ.
Das macht das Algosystem auch. Aber
ja, muss ja, wenn es die gleiche Ebene ist, muss er ja mal davor, mal dahinter stehen.
Aber dieser viel kleinere Helligkeitseinbruch, der ist tatsächlich erst 1910 gefunden worden. Also viel Zeit nach den 1666 der ersten Entdeckung.
Der fällt also nicht auf.
Also, praktisch 250 Jahre später.
Ja. Jetzt findet man die Daten, wann Algol dieses Minimum hat. Sagt es so eher so 2,8 Tage, so knapp 3 Tage irgendwie. Und dann muss man ja so 3 Nächte warten und dann ist das wieder. Wie lange dauert das dann?
Das dauert ein paar Minuten. Stunden. Also das geht natürlich langsam runter. Das ist nicht ganz senkrecht, aber eine Stunde. Also sowas in der Größenordnung. Das ist nicht in Sekundenschnelle vorbei, man muss es aber treffen.
Und man findet diese Angaben im Internet, das hatte ich auf der Seite der VDS zum Beispiel, Vereinigung der Sternfreunde, die haben das, oder man findet es so in Jahrbüchern, in Tabellen, dass man in jedem Monat, wo man den Algol sehen kann, auch die Minima von Algol hat. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben mit Veränderlichen, obwohl das ein super spannendes Feld ist. Da gibt es wahnsinnig viele Leute in der Amateurastronomie, die sich da mit beschäftigen, das auch systematisch betreiben. Und also das ist jetzt ganz schnell auf meiner To-Do-List, dass ich mir bewusst mal ein Algol-Minimum angucke. Damit man das aber quasi genießen kann, muss man ja wissen, wie hell ist er sonst.
Ist im Moment ein bisschen die falsche Jahreszeit.
Ja, ein bisschen, aber der Perseus kommt ja schon ab dem Sommer wieder. Man muss nicht lange warten. Ja. Der bleibt uns erhalten. Aber man muss ja irgendwie einen Vergleich haben. Was man sagt, so, jetzt ist der wirklich so hell wie der Stern XY und jetzt ist er deutlich schwächer als der. Und du hast ihn eben schon erwähnt, führt uns jetzt schon mal kurz als Exkurs zu diesem Friedrich Wilhelm August Argelander mit der Bonner Durchmusterung.
Ja.
Der hat nämlich eine in der Amateurastronomie bis heute beliebte Methode eingeführt, so zwischen 0 und 4, in 5 Stufen, dass er gesagt hat, so der Stern ist jetzt quasi gleich hell oder mal empfinde ich den einen oder anderen heller, bis hin zu der Unterschied ist ziemlich deutlich, so abgestuft. Und damit kann man die Helligkeit von veränderlichen Sternen mit bloßem Auge oder sogar, wenn man dann Referenzstern im Feld des Fernglases hat, kann man das bis heute eigentlich ganz gut und genau abschätzen mit dem Auge.
Ja, und das ist ja auch lange passiert, dass die Amateurastronomen und zum Teil auch heute noch sehr, sehr genau, und die Menschen, bevor es Fotografie gab, mussten das ja alle so machen, mit dem Auge und diesen Vergleichssternen, das muss man aber üben, damit man das gut kann,
ja,
sehr gut Helligkeiten schätzen konnten. Natürlich ist die Anzahl an veränderlichen Sternen, die man kannte, explosionsartig gestiegen, als man fotografieren konnte. Mhm. Und heute steigt sie nochmal explosionsartig, gerade bei diesen Algol und ähnlichen Typen, den sogenannten Bedeckungsveränderlichen, ist die Zahl durch die Beobachtung des Satelliten Gaia so sehr gestiegen, dass es unter den Verdächtigen inzwischen mehr als 2 Millionen gibt. Also
ja, das war jetzt zu vermuten, weil Doppelsterne sind gar nicht selten.
Ja.
Und viele von denen liegen dann so ungefähr in unserer Sichtlinie. Dann ist halt nur die Frage, wie lange das dauert, bis sie sich gerade mal umkreisen. Und wenn die eng beieinander stehen, dann ist das eine Sache von Tagen. Und wenn es weiter weg ist, hat man es vielleicht noch nicht gesehen, weil es seltener passiert.
Ja.
Oder es fällt nicht so direkt auf. Auffällig ist dann auch die Frage, ob sich und wie stark die Helligkeit sich ändert. Da gibt es ja diese Größenklassen in der Astronomie. Ja. Und zwischen 2 Größenklassen liegt schon ein Faktor 2,5. Also ein Stern erster Größe ist 2,5 mal heller als ein Stern zweiter Größe. Und der Algol habe ich jetzt mal nachgeguckt, der fällt im Minimum so um 1,3 Größenklassen. Genau. Das ist etwa ein Faktor 3, ist ein guter Faktor 3.
Also kann man schon sehen mit dem Auge. Der ist nicht weg dann, aber kann man schon erkennen. Und bei diesen Bedeckungsveränderlichen gibt es eben welche, die nur ganz wenig machen. Also die meisten sind viel, viel weniger das Minimum. Aber der Algol ist dadurch, dass er ein heller Stern ist mit dem bloßen Auge, halt was Auffälliges. Den Agelander hat übrigens gestört, um das aufzuklären. Der Goodreich und sein Kumpel Piggott hatten die Idee der gegenseitigen Bedeckung schon 1783. Ja. Und angeblich hat die Allgäu-Beobachtung ist dem Goodreich angeblich nicht gut bekommen, weil er eine üble Lungenentzündung sich eingefangen hat und in jungen Jahren gestorben ist.
Ja, okay. Oh je. Vielleicht war es wirklich ein Dämonenstern, der ja, da
aber
eine Rolle spielt.
Der Agelander hat dann sich das System auch angeguckt und 1843 gesagt, ich habe wahrscheinlich mit meiner Helligkeitsschätzungsmethode jetzt die Abstände der Minima mal ganz genau getimt. Und die sind gar nicht gleich. Die sind ein bisschen unterschiedlich.
Oh, wie kommt
und,
das?
Und deswegen kann das doch nicht stimmen, dass die sich wie so ein Uhrwerk immer in gleichen Abständen bedecken. Das ist der dritte im Bunde. Das ist diese blöde Komponente C, die auch ein schwerer Stern ist, also ein relativ massereicher, der ungefähr so im Abstand vom Mars von den beiden anderen ist.
Was ja auch nah ist für einen Stern.
Das ist auch nah. Und deswegen
der ist auch in unserer Sichtlinie?
Nee. Aber der zieht relativ kräftig an dem System und verändert die Bahn und macht die ein bisschen ungleichmäßig.
Ah, deshalb. Okay, und also das mit dem Uhrwerk stimmt da nicht ganz so.
Weil,
sondern da
weil
ist
ein
noch
Dritter im Bunde ist, der gelegentlich mal Störungen verursacht.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist genau. Es wirklich schon so spät? Wunderbar. Das ist also der Algol. Jetzt gibt es ja noch einen anderen, den man vielleicht schon in der Antike hätte kennen können. Da geht es auch um ein Monster, um was Dämonisches, nämlich das Meeresungeheuer Cetus, ebenfalls in der, wie erwähnt, in der Perseus-Sage. Und da gibt es jetzt einen Stern, der wirklich mal da ist und mal scheinbar gar nicht. Da ist der Helligkeitsunterschied viel drastischer.
Genau. Und das ist in dem Fall wirklich einer, der zu einer völlig anderen Klasse von Veränderlichen gehört. Nämlich der Stern verändert sich echt selber in der Helligkeit.
Ah ja, wir haben schon mal zwei grundsätzliche Typen. Entweder
genau,
Sterne bedecken sich gegenseitig.
Das sind die grundsätzlichsten Unterscheidungen.
Ja, oder es kommt irgendwas aus dem Stern selbst, dass der sich irgendwie aufbläht und wieder zusammenzieht, sowas.
Und das
was ist es denn bei dem?
Das ist in dem Fall tatsächlich so, dass der pulsiert. Das ist ein langperiodischer Veränderlicher mit dem schönen Namen Mira. Mira Ceti. Ceti mit Nachnamen. Mhm. Also die Wunderbare im Seemonster.
Ja, und der kann also wirklich zweite Größe haben. Das ist etwas heller als die durchschnittlichen Sterne im großen Wagen.
Ja.
Hat er jetzt wieder gerade ein Maximum Ende Februar.
Ja.
Und im März war er noch so dritte Größe. Auch da Schande auf mein Haupt. Ich muss ihn mir wirklich mal vornehmen, ihn zu sehen. Und weil du sagst langperiodisch, der hat knapp 332 Tage. Alle 332 Tage hat er ein Minimum. Aber das ist nicht so für kurze Zeit, wie so für eine Stunde oder wenige Stunden, wie beim Algol, sondern das bleibt dann erstmal so und fällt dann wieder ab.
Ja, das ist so eine relativ regelmäßige, langsam veränderliche Kurve. Wenn man es sehen will, das ganze Sternbild Cetus ist von Ende März bis Juni schwer zu sehen, weil es ziemlich am Taghimmel steht.
Ist ein Herbststernbild, ist ein Herbst, ne? Jetzt haben wir früher.
Genau, ist ein Herbststernbild, kommt dann halt im Herbst wieder. Das heißt, wenn man Mira im Maximum sehen will, jetzt ist es vorbei, war auch nicht mehr so richtig gut zu sehen. Und das nächste ist dann nächstes Jahr Ende Januar.
Das ist gut. Eine Zeit lang fielen die Maxima so ungefähr jetzt in die Zeit, weil sich das ja mit 11 Monaten gegen 12 Monate, die ein Jahr dauert, immer nur so langsam verschiebt. Da hatten wir jetzt Mira eine Zeit lang nicht auf dem Beobachtungszettel, weil die Maxima in seine unsichtbare Phase im Frühjahr und Sommer fallen.
Ja.
Und das ändert sich dann jetzt gerade, wenn du sagst, also dieses Jahr war es im Februar und nächstes Jahr ist es dann
Ende Januar.
Schon im Januar. Das heißt, dann kommt Mira in jetzt die nächsten Jahre und dann wird es danach schon wieder im Dezember sein.
Ja, ich glaube, nächstes jetzt, Jahr gibt es sogar zwei. Ende Januar und dann Ende Dezember wieder, weil es ja 11 Monate sind.
Oh Mira, wie wunderbar. Dann haben wir tatsächlich, 2027 zwei maximal, also eins von beiden muss ich unbedingt gucken. Und auch mal so mit der Kamera verfolgen, so einfach gleiche Belichtung, das Stern mit fotografieren und dann gucken, wie er dann langsam heller wird. Da kann man sich vielleicht so ein Animated GIF draus machen, wie er dann so von Mal zu Mal erscheint. Das wäre mal so ein fotografisches Langzeitprojekt mit einer simplen Kamera, was gar nicht schwierig ist.
Ja.
Aber du sagtest, der pulsiert?
Der pulsiert und das ist tatsächlich der erste der Veränderlichen, die als veränderlicher Stern beschrieben worden sind, von einem gewissen David Fabricius im Jahre 1596. Mhm. Das also noch ein bisschen vor Allgäu. Und ja, der ändert seine Helligkeit eben so stark, dass er komplett unsichtbar ist, wenn er eben Minimum ist.
Zehnte Größe, das ist dann schon was für ein Teleskop.
Das ist richtig was für ein Teleskop. Also da hilft noch nicht mal ein Fernglas.
Ja, das ist echt schwach.
Und die erste Idee, was der machen könnte, war aus dem 17. Jahrhundert, 1667, das könnten doch Sonnenflecken sein, ganz riesige.
Ja, klar.
Da wusste man ja, das Teleskop war schon erfunden und Sonnenflecken auf der Sonne waren auch schon gesehen worden mit dem gerade erfundenen Teleskop. Das heißt, man wusste, sowas gibt es und vielleicht hat er ja riesige Sonnenflecken, die dann aber so riesig sein müssen, dass die ja den ganzen Stern viel, viel, viel dunkler machen, war eine interessante Idee.
Ja, ist gar nicht doof.
Also ist gar nicht doof, sowas gibt es nämlich wirklich.
Sonnenflecken können ja riesig sein und ich glaube auf Peter Goizer so, ich glaube man hat auch auf einigen Riesensternen zumindest ahnungsweise gesehen, dass es das Phänomen auch gibt, aber das trägt ja nie und nimmer in dieser Größenordnung zum Helligkeitsabfall bei. Da muss ja wirklich was, das ist ja ein Faktor von weit über 1000, der da
runtergeht. Also bei denen, die wirklich sich verändern, weil sie unterschiedlich große Sonnenflecken haben, da haben wir wieder unsere exotischen Typen FK, Coma Berenices, BY Draconis und noch ein paar andere Typen, die machen das wirklich.
Aber die machen das mit Sonnenflecken?
Die machen das mit Sonnenflecken.
Okay.
Aber Mira nicht. Mira pulsiert.
Das klingt nach einem stellaren Rave, was pulsiert. Wie macht Mira das? Wie macht dieser Stern? Das ist wahrscheinlich auch so eher ein großer Stern verglichen mit der Sonne.
Das ist ein großer Stern. Das ist ein Stern, der gar nicht so viel massereicher ist verglichen mit unserer Sonne, aber viel, viel, viel weiter entwickelt. Also Mira hat vielleicht so die 20% bis 50% mehr Masse, bisschen schwerer als unsere Sonne, ist aber älter und hat sich deswegen schon heftigst aufgebläht. Und hat eine Leuchtkraft von dem 9000-fachen ungefähr der Sonnenleuchtkraft und ist aber deutlich kühler als die Sonne, ist also ein roter Stern. Mhm. Und der pulsiert und bei der Pulsation, da kann man sich jetzt überlegen, warum der pulsiert und das ist relativ kompliziert. Man hat aber einen gewissen Effekt, weil Mira nicht mehr in seinem Zentrum seine Energie erzeugt, sondern weiter außen in Schalen. Da ist mal Wasserstoff brennen, also Wasserstoff zu Helium, mal wird aus Helium höhere Elemente, Kohlenstoff und Sauerstoff und das wechselt sich ab. Das ist instabil.
Also kann das so sein, ein Brennprozess kommt zum Stillstand, bis der andere übernimmt?
Genau.
Oder da wird vielleicht sogar noch Gas abgestoßen?
Da ist die Skala deutlich länger, aber es ist insgesamt instabil. Und damit, also der Effekt wird manchmal so ein bisschen mit kochendem Wasser im Topf verglichen. Wo der Stern mal den Deckel seiner äußeren Hülle durch Energie drunter, das ist dann im Topf der Dampf, den Deckel anhebt, dann wird der Stern größer. Und dann kann der Dampf entweichen, also dann die Wärme strahlt
quasi
ab.
Dann blicken wir quasi auf die helle Oberfläche sozusagen,
ja,
auf die
also
wir sonst nicht blicken?
Die Veränderung ist vor allen Dingen Temperaturveränderung. Aber dass der ans Pulsieren kommt, es staut sich Wärme und die sorgt dafür, dass der Stern expandiert. Die Hülle geht einfach nach außen. Und dadurch wird die Wärme abgeleitet und der Stern zieht sich wieder zusammen. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann staut sich wieder Wärme und also wie beim Dampf, der Deckel geht hoch und dann entweicht der Dampf und der Deckel geht wieder runter.
So, die,
ein bisschen so
dann,
ähnlich.
Wenn der Deckel entweicht, das sind dann die Phasen, wo Mira hell ist?
Also,
sich ja wieder zusammenzieht, nicht?
Insgesamt ist der Stern am hellsten, wenn er am größten ist. Da muss ich aber auch Infrarot, die Wellenlängen, die ich nicht sehe, mit dazu nehmen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn sich ja die Wärme staut, und die Wärme ist ja dann immer da, dann müsste die Schwankung im Infraroten ja kleiner sein als im Visuellen.
Ja, das stimmt auch. Aber auch da gibt es die Helligkeitsverschiebung. Aber die ist weniger groß und wenn ich Mira im Maximum wirklich sehen will, da ist er witzigerweise fast am kleinsten, weil er da am heißesten ist. Mhm. Und wenn er am heißesten ist, dann verschiebt sich, das ist ja ein roter Stern, der sowieso eine niedrige Temperatur hat, da verschiebt sich das Maximum dann ins sichtbare Licht, weil er heißer ist. Und dadurch sehe ich ihn heller.
Das heißt, wir würden ihn mit Infrarotaugen zu einem anderen Zeitpunkt im Maximum sehen.
Ja, absolut.
Das war nämlich so der Gedanke, der mir kam, als du das mit der Wärme gesagt hast. Ah, super spannend. Aber das ist ja, wie gesagt, so ein Prototyp. Man sieht, wenn man so sich Tabellen anschaut, Chi, Cygni, R, Hydrae, R, Leonis. Wir müssen gleich noch auf die Benennungen zurückkommen. Das sind ja immer dann einfach die Sterne in einem Sternbild, die dann mit griechischen Buchstaben oder lateinischen oder Zahlen durchnummeriert sind. Und das Hintere ist dann immer das Sternbild, wo sie sind. Ja. Also sind alles Mira-Sterne. Mhm. Aber es gibt so einen ganz berühmten Veränderlichen, der sogar, Stichwort Hubble, Stichwort Andromeda-Galaxie, der eine Riesendebatte entschieden hat.
Genau, das ist Delta Cephei.
Im Cepheus.
Das ist Delta Cephei. Und das Verfahren, der pulsiert auch. Also das Der grundsätzliche Mechanismus, warum der sich verändert, ist ein bisschen so ähnlich wie bei Mira. Im Detail ziemlich anders, aber im Grunde Pulsation so ähnlich. Und das ist ein sehr, sehr, sehr heller Stern. Mira ist mindestens genauso hell, aber 2000 Mal so hell wie die Sonne, mal locker. Und ist der Namensgeber wieder von dem Typ, den Cepheiden, wichtig geworden sind, weil die Periode, mit der diese Sterne pulsieren und heller und dunkler werden, davon abhängt, wie hell die sind.
Das ist ja ganz großartig, weil man dadurch eine sogenannte Standardkerze hat.
Das ist
so etwa so, wie wenn du genau wüsstest, wenn eine Glühbirne fünfmal pro Minute an- und ausgeht, ist es eine 100-Watt-Birne. Dann musst du nur gucken, geht die fünfmal pro Minute an und aus, dann weißt du, es ist eine 100-Watt-Birne und dann kannst du aus der Helligkeit auf die Entfernung schließen. Ist das Nachbardorf oder ist das noch weiter weg? Und wenn du aber dann andererseits weißt, wenn sie nur einmal pro Minute an und ausgeht, ist es eine 25-Watt-Birne, dann wüsstest du auch das. Also
genau.
Wenn du weißt, die Zeit der Änderung in der Helligkeit hat was mit der tatsächlichen, ja, kann man sagen, absoluten Helligkeit zu tun, dann müssen wir nur noch messen, wie schnell es sich ändert.
Genau. Und das war
die
Entdeckung.
Haben wir die Entfernung.
Das war die Entdeckung von Henrietta Leavitt, die das herausgefunden hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und Das hat dann Hubble dazu verholfen, herauszufinden, dass diese komischen Gasnebel oder nebulösen Objekte, die man schon lange am Himmel gesehen hat, zum Teil wirklich ferne Milchstraßensysteme sind und dass die sich von uns entfernen. Und los ging's mit der Kosmologie. Also eine ganz, ganz wichtige, große Entdeckung. Über die Henrietta Leavitt haben wir in unserer Folge Frauen in der Astronomie auch
ja,
mal
bitte
gesprochen.
Da mal reinhören. Das war auch eine sehr, sehr spannende Episode mit diesen fantastischen Entdeckungen, dass viele Astronominnen die Kosmologie an sehr entscheidenden Punkten vorangebracht haben.
Und das sind eben die Cepheiden, ein ganz berühmter Typ von auch pulsierenden Sternen. Und um den Zoo jetzt noch mit der letzten ganz anderen Klasse zu ergänzen, wo auch wieder ganz viele Untergruppen dazugehören, es gibt auch welche, die werden heller und schwächer, weil was explodiert. Die nennt man eruptive, also ausbruchsvariable Sterne.
Ja.
Dazu gehören zum Beispiel Novae. Also, oder im Extremfall sogar Supernovae, die explodieren aber nur einmal und dann sind sie weg.
Ja, es gibt ja so welche wie diesen Stern in der nördlichen Krone, auf dessen Explosion wir im Grunde seit Jahren jetzt warten, weil der eigentlich wieder dran wäre.
Wiederkehrende Nova alle 80 Jahre, also veränderlicher Stern, durchaus mit einem Rhythmus, wenn der Rhythmus auch sehr lang ist.
Corona Borealis, ja.
Aber von der Sorte gibt es eben auch ganz unterschiedliche, sehr junge Sterne, die unregelmäßig Strahlungsausbrüche haben, welche, die das recht regelmäßig machen, welche, die sowas wie ein Sonnenflair, aber viel, viel größer machen, was man sieht. Das ist oft ziemlich unregelmäßig, unterschiedliche Typen von Novae. Da gibt es Zwerg-Novae, die das echt regelmäßig machen die sich eben auch unter den veränderlichen Sternen mit einreihen.
Da kann man also einmal sagen, so wie bei dieser erwarteten Nova im Sternbild nördliche Krone. Da muss sich was ansammeln. Das sind dann aber auch Doppelsterne. So einer zieht von dem anderen Materie ab. Und die Materie, die kommt dann auf so eine Scheibe, so eine Akkretionsscheibe, wie das so schön heißt.
Genau.
Und wenn da genug Wasserstoffgas ist und entsprechende physikalische Bedingungen herrschen, macht's paf.
Genau, und da gibt es halt unterschiedliche Arten, wo das explodiert. Bei einer richtigen Nova, die wiederholt sich vielleicht erst nach ein paar tausend Jahren. Oder auch bei diesen wiederkehrenden Novae passiert das eher auf der Sternoberfläche von einem weißen Zwerg, der ein Doppelsternpaar mit einem größeren Stern bildet. Und bei denen, die das öfter machen, passiert es in der Scheibe. Da kann sich das irgendwie schneller regenerieren, aber die Explosion ist nicht ganz so groß.
Und du hast gerade noch das Stichwort Flares genannt. Also wir wissen ja so von Zusammenhang mit Polarlichtern, es kann von der Sonne durchaus mal ein gewaltiger Strom an geladenen Teilchen abgehen. Und es gibt Sterne, ausgerechnet wohl kleinere Sterne noch umso heftiger, also wie rote Zwerge, wo solche Sternwinde noch sehr viel extremer sein können. Was übrigens die Prognose für bewohnbare Planeten rund um diese Sterne, die ja nah dran sein müssten, nicht gerade fördert. Ne?
Ja, also es gibt Sterne, unterschiedliche Typen, die Sonnenflares oder Sternflares, müsste man ja dann eigentlich sagen, tatsächlich machen. Und die wesentlich größer sind als sogar die stärksten Sonnenflares, die wir kennen, so dass wir die wirklich als veränderliche Sterne sehen können. Manche Typen von denen heißen dann sogar wirklich Flairsterne.
Also das klingt nach einem riesigen und interessanten Zoo. Also das ist ja wirklich was, wo du als Himmelsfan selbst mal mit ja vielleicht sogar relativ einfachen Mitteln etwas machen kannst, was Profis möglicherweise nicht machen, weil die alle mit ihren Beobachtungsprogrammen an ihren Riesenteleskopen für sowas gar keine Zeit haben. Also Langzeitbeobachtung von bestimmten Sternen. Ich weiß von der Volkssternwarte Bonn, dass wir da Leute hatten, die das sehr intensiv betrieben haben, auch mit großem Erfolg. Und dass es also in Deutschland auch quasi eine ganze Szene oder Vereinigung gibt von Leuten, die veränderliche Sterne beobachten und natürlich international auch. Und die leisten ja einen wertvollen Beitrag wirklich zur Wissenschaft.
Genau. Also da gibt es eine ganze Fachgruppe bei den Himmelsbeobachtern, die das machen. Es gibt auch tolle Datenquellen. Es gibt eine altehrwürdige Organisation auch in den USA, die Association of Variable Star Observers, AVSO, wo man bei vielen Sternen einfach auf deren Webseite gehen kann und sich eine Lichtkurve, also wie stellt sich die Veränderung wirklich dar über viele Jahre, einfach so erzeugen lassen kann, um mal zu gucken, was macht er denn jetzt so gerade. Und das sind alles Daten, die von internationalen Hobbybeobachtern, Amateuren gespeist werden. Das ist ein Riesenfeld für Amateure, für Hobby-Himmelsbeobachter. Und man könnte jetzt natürlich vermuten, dass mit sowas wie Vera-Rubin-Teleskop und den großen Durchmusterungen das jetzt alles automatisiert wird. Aber das ist noch nicht gesagt. Denn man muss ja bei Sternen mit kurzen Perioden zum Beispiel echt viele Daten sammeln. Und das machen die großen Teleskope nicht, auch Vera-Rubin nicht.
Also bleibt da noch ein großes Feld zu tun für Leute, die sich dafür interessieren, so ein bisschen, wie heißt das so schön, Citizen Science zu betreiben. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen Lust auf dieses Thema gemacht, dass an unserem Firmament, am gestirnten Himmel, doch vieles passiert, dass man wirklich Zeuge von gewaltigen physikalischen Prozessen sein kann, einfach aus dem Garten oder vom Balkon raus mit vergleichsweise einfachen Mitteln. Ja, das war unser Blick auf die veränderlichen Sterne. Und du hast Vera Rubin schon erwähnt und damit sind wir schon in Chile, wenn auch nicht bei Vera Rubin.
Genau.
Aber da gibt es bei unserem Blick hinter die Schlagzeilen jetzt gleich eine Entwarnung.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, liebe Susanne, der Schreck war recht groß, dass in der Nähe, wo dieses sehr, sehr große ELT-Teleskop der Europäer gebaut werden soll, in Chile, in der Wüste, dass da ein Bergbauprojekt war und das wäre wahrscheinlich Tag und Nacht da gelaufen und mit Baggern, die dann auch rund um die Uhr beleuchtet sind und vor allem natürlich nachts beleuchtet sind, was im Grunde dieses Projekt, diesen Standort komplett zu den Akten hätte.
Genau, also so weit hätte es tatsächlich kommen können. Das war ein riesiges Projekt, das da geplant war. Eigentlich nicht direkt ein Bergbauprojekt, sondern im Grunde ganz nett, hatte was mit regenerativen Energien zu tun. Die wollten über Windkraftanlagen und auch Solar.
Solar wahrscheinlich.
Ist ja Wüste, scheint ja.
Da scheint ja auch die Sonne ganz viel.
Grünen Wasserstoff erzeugen und auch grünen Ammoniak. Also aus regenerativen Energien Wasserstoff und Ammoniak als Rohstoffe für Weiterverwendung und auch natürlich Energieversorgung erzeugen. Nur, das war ein Riesending, das, was da geplant war. Das war eben ein industrielles, ich glaube 3000 Hektar, 30 Quadratkilometer auf jeden Fall, großes Areal, das natürlich taghell erleuchtet werden sollte. Und riesige Baumaßnahmen und unheimlich viel Staubentwicklung. 30 Quadratkilometer ist so groß wie eine Stadt. Jetzt nicht die größte Großstadt, aber eine richtige mittelgroße Stadt. Und 10 Kilometer entfernt vom Paranal. Nur 10
und
Kilometer.
Auf dem Paranal,
und auf dem Paranal stehen eben die großen Teleskope der Europäischen Südsternwarte auf einem Nachbarberg, der noch näher dran war. Das waren, glaube ich, nur 3 oder 4 Kilometer, entsteht ein neues großes Gammastrahlenteleskop, das auch einen super Himmel braucht, also Cherenkov-Strahlung wie auf La Palma. Die Baustelle für das Extremely Large Telescope, das neue Teleskop der Europäer mit 34 Meter Spiegeldurchmesser, das jetzt langsam fertig wird, ist auch in der Gegend. Das heißt, der Himmel wäre so stark aufgehellt worden, dass der Beobachtungsort gar nichts mehr so richtig Besonderes gewesen wäre. Plus Staub, plus Vibrationen, also einfach auch mehr Schwebstoffe in der Luft, Luft nicht mehr so klar.
Es wäre verheerend gewesen,
machen wir es kurz. Wäre für den Standort verheerend gewesen.
Tolle Idee, natürlich grundsätzlich da aus regenerativen Quellen Treibstoffe oder was herzustellen, aber warum muss man das ausgerechnet da machen? Können die nicht, die Atacama-Wüste ist ja riesig, können die nicht woanders?
100 Kilometer weiter weg ist, wäre schon nicht mehr gefährlich gewesen. Schon 50 Kilometer wären viel besser gewesen.
Ja.
Also hat es große Proteste gegeben, nicht nur von den Europäern, sondern auch von den amerikanischen Kollegen, von denen, die das Gamma-Teleskop bauen. Und jetzt haben sie einen Rückzieher gemacht und keiner weiß so richtig, warum. Sie sagen da, also dieser amerikanisch-chilenische Konzern, der das bauen wollte, sagt in seiner Mitteilung, dass sie sich zurückziehen, nicht, das machen wir wegen der Astronomie, sondern das machen wir wegen unserer veränderten Unternehmenspolitik.
Ach so, na gut.
Aber möglicherweise, die chilenische Regierung war auch durchaus schon auf der Seite der Astronomen, hängt es damit doch zusammen und jetzt sind alle ganz froh. Wobei die Europäische Südsternwarte natürlich auch betont, dass sie jetzt nicht gegen regenerative Energien sind. Ganz im Gegenteil.
Ja, ja, das ist ja auch die Sache, aber das ist jetzt so ein Zielkonflikt, aber der wurde jetzt erstmal entschärft. Und das ELT, da warten wir ja drauf, das sagt es 34 Meter Spiegeldurchmesser mit allen Segmenten, die da gebaut werden, das ist ja unfassbar. Wie ist denn, du sagtest kurz vor der Fertigstellung, wann wäre denn da so die Einweihung oder wann wie ist denn der Zeitplan da?
Also das dauert schon noch ein paar Jahre, aber man sieht inzwischen schon wirklich gut, dass es ein Teleskop wird und dass es sich entwickelt. Und der Spiegel, der besteht ja aus Segmenten, der nimmt jetzt langsam Formen an, also dauert gar nicht mehr so lange. Und Einweihungszeitpunkt, das ist ja immer ein Unterschied, auch das erste Licht und der erste Probelauf und die Einweihung. Ich bin nicht ganz sicher, kann sich auch noch verzögern, so 2-3 Jahre, glaube ich.
Ah ja, das ist ja quasi schon am Horizont.
Ja.
Es bleibt spannend in der Atacama-Wüste, im Weltall sowieso. Und an dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für euer Interesse. Empfehlt uns gerne weiter. Ja, über hochgestreckte Daumen freuen wir uns natürlich auch. Und wir hören uns an dieser Stelle wieder und sagen...
Und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.